Ein Erfolg, der nicht erwartet wurde. Zumindest nicht so, denn die erste Auflage, die war sofort vergriffen und musste mehrfach nachgedruckt werden. Perry Rhodan, unser Mann im All, war nicht nur eher auf dem Mond als Neil Armstrong, sondern er ist auch viel weiter gereist und erkundet bis heute ferne Galaxien. Die weltweit älteste Science-Fiction-Serie der Welt feiert in der nächsten Woche ihr 50-jähriges Jubiläum. Am Donnerstag schon kommt ins Kino ein Dokumentarfilm, Perry Rhodan, unser Mann im All. Zum Krause-Gespräch begrüße ich jetzt Hartmut Kasper, Fachberater und Interviewer der Zeitzeugen für diesen Dokumentarfilm und selber Perry Rhodan-Autor. Willkommen zum Krause-Gespräch.
Ja, guten Tag.
Perry Rhodan, sage ich die ganze Zeit, heißt es denn Rhodan oder Rhodan?
Also bei uns in der Redaktion, die Autoren, der Chefredakteur, die Fans sprechen es Perry Rhodan aus, weil wir ja in einer Zukunft spielen, in der kein Englisch mehr gesprochen wird, sondern Interkosmo. Und dieses Interkosmo hat verblüffende Ähnlichkeiten mit den Aussprachen des Deutschen.
Aber es gibt dann immer noch Songs und Hits und Hörbücher und Filme, da wird immer noch von Rhodan gesprochen.
In den alten Hörspielen ist das tatsächlich so, ja. Also die alten Schallplatten, die ich habe, die klingen sehr amerikanisch.
Er ist zwar Amerikaner, aber von Anfang an ging es ja gar nicht darum, eine US-amerikanisch zentrierte Serie zu machen.
Gar nicht. Also erstens ist Perry Rhodan von seinen Wurzeln her Elsässer, also irgendwo zwischen Franzose und Deutscher. Er ist auf einer amerikanischen Farm bei einem Onkel aufgewachsen. Und seine erste große Tat, die ihn sozusagen auch zum Helden macht, ist, dass er am Ende des Romans Nummer 1 seine Rangabzeichen von der Uniform abreißt und desertiert. Er verlässt die Armee, der er bislang gedient hat.
Und wird dann zum Weltfeind Nummer 1. Das ist ja eine interessante Variante für die 60er Jahre. Jemand, der sich von militärischen Systemen erstmal lossagt.
Er löst sich nicht nur von militärischen Systemen los. Er macht sozusagen seinen eigenen Staat auf in der Wüste Gobi. Er kauft da später Land von der chinesischen Regierung ab und er braucht für diesen Kauf Geld und zu diesem Zweck befreit er einen inhaftierten Wirtschaftsbetrüger und ein Wirtschaftsgenie per Hypnostrahle aus dem englischen Gefängnis.
Das klingt sehr nach als ob Perry Rhodan immer so die Zeitläufe reflektiert, oder?
In gewisser Weise natürlich und zwangsläufig. Er ist ja wirklich ein Kind des Kalten Krieges, der mit der Verheißung auftritt, diesen Kalten Krieg und einen drohenden heißen Krieg zu verhindern, den Kalten Krieg zu beenden und eine Friedenszeit zu stiften, dadurch, dass er die Menschheit eint.
Das ist die Utopie der 60er, aber diese Utopie musste ja im Lauf der 5 Jahrzehnte abgelöst werden. Durch welche?
Die Rhodan-Gelehrten nennen da durchaus mehrere Visionen. Die Vision des Kalten Krieges in den 60er, 70er Jahren musste tatsächlich abgebaut werden. Es wurde damals auch der Haupt- oder Chefautor ausgewechselt. In den 70er Jahren war es eher die Vision einer Menschheit und nicht nur die Menschheit übergreifenden, gemeinsamen, pazifistischen Eroberung des Weltalls, so dass einige meiner Kollegen mittlerweile hören, es war damals so friedfertig, dass es fast schon wieder langweilig wurde. Rhodan hat damals das Solare Imperium abgeschafft. Er war nicht mehr Regierungschef und es wurde eigentlich auch nicht mehr geschossen.
Wobei langweilig war es in den Anfangsjahren nicht. Da gab es heftige Kritik. Wir haben vorhin den kleinen O-Ton gehört vom Zukunftsforscher Robert Jung, der behauptet hat in der Monitorsendung im Fernsehen 1969, das ist der Hitler des Weltraumzeitalters. Wie kam es zu so einem Vorwurf?
Ja, das ist ein toller Beitrag. Ich sehe den auch immer wieder gern. Es ist ja ein Beitrag eigentlich über ein Stück Literatur. Auffälligerweise wird nicht ein einziger Satz aus den Romanen zitiert, nichts, null. Stattdessen werden die Bilder, die Cover der Romane mit Marschmusik und ich glaube einer Kreissäge unterlegt, dem Publikum vorgeführt. Also eher statt investigativen Journalismus würde ich sagen, suggestiver Journalismus. Warum man das damals getan hat, weiß ich nicht. Möglicherweise war Rhodan vielleicht etwas wie eine Konkurrenz für die aufklärerischen Strömungen einerseits der Magazine wie Monitor, vielleicht auch eine Konkurrenz in den Köpfen der 68er.
Sie sind ja auch ein Kind der 60er und sind dann Ende der 60er, Anfang der 70er zu Perry Rhodan gelangt. Heute sind Sie einer unter dem Pseudonym Wim Vandenmaan, einer der Autoren. Was war Ihre Faszination Rhodan Ende der 60er, Anfang der 70er?
Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt und konnte mir so Mitte, Ende der 60er Jahre richtige Bücher nicht kaufen, hätte ich mir leihen müssen. Und die erste Wahl waren eigentlich immer Comics. Aber die meisten Comics, die im Handel waren, waren ja reine Fantasy-Geschichten. Superman, Miracle Man, Donald Duck, Fix und Foxy. Als Rodan auf den Markt kam, ich habe es erst als Comic wahrgenommen, war das etwas, so bizarr das klingt, für mich realistischeres, glaubwürdigeres. Und es versetzte uns, also die Arbeiterkinder, die Rodan lasen, in einen bizarren Vorteil gegenüber den Deutschlehrern. Es gab eine Art von Literatur, da kannten wir uns besser aus als die.
Diese Science-Fiction-Literatur.
Genau, ja. Rodan ist ja in der Schule zunächst überhaupt nicht gelesen worden, in den 70er Jahren auch nur als mahnendes Beispiel.
Abschreckendes Beispiel, genau. Interessanterweise schreiben Sie heute als studierter Germanist und Pädagoge unter anderem über Perry Rodan als deutschen Helden. Das finde ich ja dann spannend, dass der Weg genau andersrum gelaufen ist.
Ja, wir haben damals für ein Reklambuch deutsche Helden gesammelt, also Helden, die in irgendeiner Form aus Deutschland kamen oder kommen. Und da gehörte neben Perry Rodan auch Heroe dazu, wie Theo Lingen oder Heinz Erhardt oder Steffi Graf. Also Leute, die aus welchen Gründen auch immer, wo auch immer in der ersten Reihe standen.
Halten Sie ihn denn für einen deutschen Helden, diesen Perry Rodan?
Es gibt einen Kollegen, Andreas Eschbach, der hat es mal auf den Punkt gebracht. Er sagte, Rodan wird eigentlich da interessant, wenn er uns ganz nahe rückt. Und er ist etwas, was viele von uns auch kennen, er ist ein absolut katastrophaler Vater. Er hat, glaube ich, von 5 Frauen 6 Kinder und es ist nie ganz gut gelaufen. Rodan führt uns vor Augen, dass es manchmal leichter sein kann, die Meister der Insel in Andromeda zu besiegen, als Kinder gut zu erziehen.
Ja, aber wir müssen natürlich die Zeitdimension mit einberechnen. 5 Frauen, 6 Kinder in 3000 Jahre. So alt ist er ja mittlerweile.
Schon ziemlich monogam, ja.
Was ich interessant finde, ist, es gibt eine große Leserbindung, weil die Leserbriefe haben immer mit zu den Heften gehört seit Ende der 60er Jahre. Was lässt die Leser, ich schätze, es sind Leser hauptsächlich, es gibt wenige Leserinnen, so teilhaben am Geschehen, am Leben des Universums von Perry Rodan, des Periversums, wie es ja heißt?
Das Verhältnis Männer-Frauen kann man ziemlich exakt bestimmen, das ist ungefähr 9:1. Wir denken, dass Rodan nicht nur eine Lektüre ist, sondern so der alten, vielleicht genetisch angelegten Sammelleidenschaft des Mannes entgegenkommt. Man muss jede Woche zum Kiosk oder zumindest zum Briefkasten und erhält sein Rodan. Und die meisten Leser sind nicht nur Rodan treu, sondern auch treu ihren Kiosken oder Bahnhofsbuch handeln, wo sie seit Jahrzehnten immer gleich einkaufen.
Also heute geht der Mann nicht mehr Zigaretten holen, sondern Schatz, ich gehe mal Rodan holen.
Ja, aber er kommt wieder.
Herzlichen Dank, Hartmut Kasper.
Ja, gerne, danke.
Für dieses Korso-Gespräch zu 50 Jahren Perry Rodan, Jubiläum in der nächsten Woche. Und am kommenden Donnerstag startet Perry Rodan, unser Mann im All, ein Dokumentarfilm über die erfolgreichste Heftchenserie der Welt.